Um diese Geborgenheit, unser Vater im Himmel, möchten wir dich bitten. Das sind ja auch alles Gedanken, die wir schon einige Male gehört haben. Wir wissen, dass wir in dir geborgen sind. Und wir wissen auch, dass du an unserer Seite bist. Jeden Tag, jede Stunde. Aber wir werden es nicht vermeiden können, dass wir ab und zu unsicher werden, dass wir Angst haben. Aus welchen Gründen auch immer. Aber hilf uns, dass wir uns dann in Erinnerung rufen können, dass du da bist. Dass du wirklich ein liebender Gott bist, der alles aufwendet, um uns in die Ewigkeit zu holen. Lass uns das mit in die Woche nehmen. Dass wir mit dir möglichst jeden Tag reden, damit wir erinnert werden daran, dass wir deine Kinder sind und dass du uns liebst. Wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt in der zweiten Stunde, wo Dario uns dein Wort weitergibt, mitkriegen, was du uns sagen willst. Dass uns das auch stärkt in unserem Glauben an dich. Segne und behüte du uns um deiner Güte willen. Amen.
Wie gehst du mit Sorgen um? Die Reinhold hat sich schon das richtige Lied gerade gewünscht. Wo wir uns nicht abgesprochen haben, ging es in dem Lied auch um Sorgen. In der Predigt soll es auch um Sorgen gehen. Und als wir so gesungen haben, habe ich mich gesorgt, ob ich wohl nachher den Zug kriegen werde, den ich mir ausgeguckt habe, damit ich noch pünktlich zu einer Feier komme. Und da ist mir mein Sohn, der Felix, der war letztes Wochenende unterwegs, der hatte mit Gott so einen Deal: wenn ich pünktlich die Anschlusszüge bekomme, dann ist das der Weg, den du mir ebnen willst. Und dann blieb der Zug stehen und wartete eine Viertelstunde und nach menschlichen Ermessen sollte er den Anschlusszug nicht kriegen. Und für ihn war das schon sehr wichtig, was er da mit Gott verhandelt hatte. Und auf einmal kriegte er mit, dass der Zug aufholte und er dann unterm Strich doch den Anschlusszug bekommen hat. Und da war er ganz ruhig und ich möchte mir an ihm ein Vorbild nehmen. Bin auch ganz ruhig, ich werde die ganze Predigt halten. Wir haben auch Zeit genug, es war nur ein Aufhänger. Wie gehst du mit Sorgen um? Wir sollen uns ja keine machen. Das wissen wir ja. Und trotzdem machen wir uns immer wieder Sorgen. Was sind Sorgen überhaupt? Ich möchte Sorgen definieren erstmal im Gegensatz zu Ärger. Das hilft ein bisschen, das etwas besser zu kategorisieren. Ärger beruht auf das, was wir heute oder früher nicht bekommen haben, was wir uns eigentlich gewünscht haben. Und deswegen ärgern wir uns. Sorge entsteht aus der Vorstellung, dass wir etwas Bestimmtes in Zukunft nicht bekommen könnten. Den Zug zum Beispiel. Ärger richtet sich in die Gegenwart oder in die Vergangenheit und Sorge mehr auf die Zukunft. Sorgen sind also gedankliche Projektionen in die Zukunft. Das Problem ist nur, dass sie uns hier und jetzt lähmen und uns schlecht fühlen lassen. Wer sich sorgt, fühlt sich in der Regel automatisch schlecht. Wir machen uns ja Sorgen, meistens unnötige. Wie wird das Wetter? Es ist doch egal, wie das Wetter wird. Es kommt darauf an, ob du ein Alternativprogramm hast. Was wird aus meiner Arbeitsstelle werden? Werde ich in 5 Jahren immer noch meine Arbeit haben? Die Zeiten, wo man mit einem Beruf angefangen hat und mit demselben Beruf auch in die Rente gegangen ist, die sind schon lange vorbei. Früher hat man 2, 3 Arbeitsstellen immer im selben Beruf gehabt. Heute hat man 2, 3 Berufe und viele Arbeitsstellen. Das ist völlig normal. Was wird aus meinen Kindern? Wir wissen es nicht. Wir können nur beten, sie auf den Weg bringen, sie noch ein Stück begleiten von hinten, so wie wir es heute im Bibelgespräch haben, gucken, dass sie nicht hinfallen. Vielleicht merken sie es, vielleicht noch nicht. Wir haben nicht den allergrößten Einfluss draus. Wie sieht die Zukunft der Gemeinde aus? Werden wir wachsen? Werden wir schrumpfen? Wie lange wird die Ortsgemeinde noch bestehen? Lohnt es sich überhaupt noch? Für mich ist das die falsche Frage. Für mich muss die Frage lauten, was kann ich für Gott tun? Wo kann Gott mich gebrauchen? Das ist der Weg. Die Sorgen, die wir uns machen oder auch nicht machen, haben etwas mit unserer Lebenseinstellung zu tun. Haben auch etwas mit unseren Lebenszielen zu tun. Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Ziele? Wonach richte ich mein Leben aus? Nach irdischen, nach weltlichen Zielen oder nach himmlischen, göttlichen Zielen? Jesus hat sich auch über unsere Lebensziele Gedanken gemacht. Und er hat uns auch viele Ratschläge dazu gegeben. Die möchte ich gerne mit euch nachlesen. In Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Matthäus 6, die Verse 19 bis 34, da geht es um das Schätzesammeln und um das Sorgen. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Matthäus 6, ab Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn ich den Text lese, gucke ich immer gerne meine Frau an. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht mehr als sie? Wer ist unter euch, der sein Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und worum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Dieser Bibeltext besteht aus zwei Teilen. In den Versen 19 bis 24 gibt es Ratschläge für die Reichen, also für uns. Dann, die Verse 25 bis 31, gibt es Ratschläge für die Armen, also auch für uns. Die Verse 33 und 34 beschreibt das Ziel, das Reich Gottes für beide, sowohl für die Armen als auch für die Reichen. Der Reichtum hat die Eigenschaft der zunehmenden Begierde, nach dem Motto, je mehr er hat, je mehr er will. Und die Armut hat die Eigenschaft der zunehmenden Sorge bis hin zur Depression. Kommen wir zum ersten Teil, zum Reichtum. Jesus mahnt uns, dass wir uns vom Gesichtspunkt der Ewigkeit her mit dem Geld Besseres und Klügeres anfangen würden, als daran festzuhalten. Dass wir versuchen, uns Sicherheit zu erkaufen. Dass wir das Geld zusammenraffen. Dass wir immer mehr haben wollen. Natürlich sagt Jesus hier nichts Negatives über das Reichtum an sich, über den Besitz an sich. Aber der Besitz, der Reichtum, sollte nur Mittel als Erhaltung der irdischen Existenz sein. Nicht aber so, dass wir dem Besitz dienen sollten. Jesus sieht den Fluch des Geldes nicht in der Menge des Reichtums. Der eigentliche Fluch liegt in der Gefahr, dass unser Herz versklavt wird vom Irdischen. Dass wir nichts mehr abgeben wollen von unserem Geld. Und dass wir uns auf Kosten anderer so einen schönen Saal leisten können, so eine schöne mollige Wärme leisten können und unseren Nächsten, der es vielleicht nötiger hat, gar nicht mehr sehen. Es kann sein, dass wir am Geldstaub ersticken. Es hat mal eine Studie gegeben, wissenschaftlich zum Thema Geben ist seliger als Nehmen. Das ist ein Bibeltext. Eine kanadische Sozialpsychologin Elisabeth Dunn hat diese Untersuchung geführt. Und sie hatte die Vorstellung, wenn ich mein Geld weggebe, dann führt das zum persönlichen Glück. Das hat sie untersucht, hat einige Experimente gemacht. Und sie hat Menschen Geld gegeben und diese sollten es abgeben, wie sie sich dabei fühlen sollten. Diejenigen, die es für andere ausgaben, fühlten sich danach glücklicher als diejenigen, die es für sich selbst gebraucht haben. Ähnlich erging es auch einer Gruppe von Angestellten, die von ihrer Firma einen unerwarteten Bonus erhielten. Das Glücksgefühl war umso größer, je mehr Geld die Versuchspersonen abgaben, also an andere weitergegeben haben. Die Resultaten hätten die Untersuchungshypothese stärker bestätigt, als sie es sich hätte träumen lassen. Die Wirkung des Gebens könne man mit den körperlichen Ertüchtigungen vergleichen. Sie haben sowohl kurz- als auch langfristige Folgen. Wenn ich einmal spende, werde ich für einen Tag glücklich. Wenn es zu meinem Lebensstil wird, dann bin ich nachhaltig glücklich. Geben ist seliger als nehmen. Dann wird das Auge beschrieben, ab Vers 22. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, wörtlich einfältig oder gesund, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn dein Auge aber böse, sprich krank ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Diese Verse scheinen auf dem ersten Blick überhaupt nichts mit dem Gesamtthema zu tun zu haben. Aber am Blick, so wie ich eine Sache angucke, ob ich gerne gebe, ob ich eher geizig bin, am Blick werden wir den Segen oder den Unsegen wahrnehmen. Das Auge ist einfältig, das heißt, ist so geschaffen, dass es immer nur einen Gegenstand deutlich und scharf wahrnehmen kann. Das Auge kann nicht gleichzeitig zwei Dinge sich angucken. Der Autofahrer kann nicht gleich nach vorne gucken und nach links, außer meine Frau, die kann das. Die kann gleichzeitig nach vorne und sich die ganze Weltgeschichte angucken. Ich habe dann immer so ein ungutes Gefühl. Ich sage, guck bitte nach vorne. Ich habe das mal gehabt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich war mit dem Motorroller unterwegs. Ich wusste nicht, soll ich jetzt nach rechts abbiegen oder nach links abbiegen. Ich habe diese Gedanken gleichzeitig gedacht und bin geradeaus in die Hecke gefahren. Ja? Also dieses Unentschlossene bringt uns nicht immer nach vorne. Dann ist das Auge zwiespältig, zweigespalten. Jesus sagt, wenn das Auge einfältig ist, nur in eine Richtung klar und aufmerksam sieht, dann wird auch der ganze Leib sicher und recht vom Auge gelenkt. Übertragen auf unseren Glaubensweg heißt das, dass es klar und deutlich ist. Da, wo ich hingucke, das Ziel, das Reich Gottes, da will ich auch hin. Da gehe ich auch hin. In die Richtung bewege ich mich auch. Ist aber das Auge böse, krank, schlecht? Das heißt, auf zwei oder mehr Gegenstände gleichzeitig ausgerichtet, also zwiespältig. Dann wird der ganze Leib diese Unsicherheit, dieses Dunkle erleben. Übertragen auf den Glaubensweg heißt das, dass er verworren ist, dass er dunkel ist. Soll ich in die Richtung gehen oder in die andere Richtung? Soll ich jetzt gehen oder vielleicht später? Dann passiert es, dass ich gar nicht gehe. Der Herr kann ja auch noch warten. Der hat ja auch Zeit. Der zweite Teil, da geht es um die Sorge. Auch hier wird das Auge noch einmal beschrieben. Da heißt es, seht die Vögel unter dem Himmel, schaut die Lilien auf dem Felde, trachtet nach dem Reich Gottes. Hier geht es um das Sehen. Und diese drei Verben, sehen, schauen und trachten, die haben es in sich. Sehen, das kann ich nicht verhindern. Ich nehme etwas wahr. Sehen ist das, was mein Auge aufnimmt, ob ich will oder nicht. Schauen ist anschauen, hingehen, sich konkret eine Sache angucken. Dafür musst du dich schon bewegen. Und trachten ist so ein altes deutsches Wort, das hat mehr mit Streben zu tun. Nach dem Leben trachten kennen wir vielleicht als Formulierung. Es geht darum, ein Ziel zu verfolgen, ohne aufzugeben. Das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn Jesus hier sagt, sorget nicht, dann meint er nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen und warten, dass Gott uns mit allem versorgt. Mit dem Sorgen meint Jesus dieses Grüberliche, dieses Quälerische, dieses Sorgen, dieses Ängstigen, nicht die Fürsorge. Die dürfen wir haben, die dürfen wir machen. Jesus widerspricht hier in dreifacher Art und Weise. Er weist uns erstens auf die Offenbarung Gottes im eigenen Leben hin. Dann weist er uns auf die Offenbarung in die Schöpfung hin. Und dann weist er uns drittens auf die Offenbarung Gottes in seinem Reich hin. Der erste Hinweis, da geht es um unser eigenes Leben. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung, Vers 25? Beides. Leib und Leben haben wir ohne unser Zutun bekommen. Wenn Gott, der das Große gibt, Leib und Leben, sollte er sich dann nicht auch um das Kleine sorgen? Denn vor Gott ist keine Not zu groß, dass er sie nicht meistern könnte. Und keine Not zu klein, dass er sie nicht bemerken würde. Laut Vers 27 ist es nutzlos, sich um die Zukunft Sorgen zu machen, da ist nichts verändert oder irgendetwas verbessert. Streng genommen ist Sorgen machen Gotteslästerung. Das sagt zumindest Vers 32. Nach all dem trachten die Heiden, und Heiden steht hier für Ungläubige. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Vertraut mir, sagt Gott hier. Sorgen machen ist Gotteslästerung. Vielleicht hilft uns ja dieser Gedanke, uns von den Sorgen zu verabschieden. Der zweite Hinweis geht auf die Schöpfung hin. Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel. Seht die Lilien auf dem Felde. Am Beispiel des Vogels wird es ganz deutlich. Ein Vogel kann nicht sehen, aber er muss die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, benutzen, um an seine Nahrung zu kommen. Er darf nicht faul im Nest sitzen und warten, dass Gott ihm Futter in den Schnabel wirft. Die Nahrung kommt nicht herbeigeflogen. Er muss zur Nahrung hinfliegen, sie suchen, sich das nehmen, was er braucht. Und die Lilien? Sie können nicht wie die Vögel fliegen, arbeiten, um sich ihre Nahrung zu suchen. Doch die müssen die Regentropfen und auch den Tau aufsaugen und sich den Sonnenstrahlen öffnen, sich der Sonne hinwenden. Wenn sie das nicht täten, gingen sie zugrunde. Vögel und Lilien brauchen sich nicht zu beunruhigen. Obwohl sie nicht sehen, nicht ernten, gibt Gott ihnen doch, was sie brauchen. Soll nun der Mensch, der ja Gottes Kind ist, sich überhaupt Sorgen machen? Arbeiten soll er. Es ist ein Unterschied, ob ich mir Sorgen mache oder arbeite. Aus seinen Möglichkeiten, aus den von Gott gegebenen Möglichkeiten, das Beste machen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube, dass uns Gott in jeder Notlage so viel Widerstand geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Der dritte Hinweis ist der Hinweis auf das Reich Gottes. Vers 30, wenn nun Gott das Gras aus dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Mit diesen Worten stellt Jesus sich vor uns, so von Angesicht zu Angesicht. Er schaut uns in die Augen und sagt uns mit diesem dritten Hinweis, was das Wesentliche ist, was das Ziel ist, nämlich das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das Paradies, gilt alles, lässt alles Irdische mit all seinen Sorgen weit hinter sich. Er sagt, ihr seid teuer erkauft, ihr gehört in den Himmel, ihr seid für die Ewigkeit bestimmt. Es gibt nur eine Sorge, die berechtigt ist. Das ist die Himmelssorge. Und von dieser spricht Jesus am Schluss. Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hält. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes, ist die Gegenwart Gottes. Es ist wichtig, das Ziel zu kennen. Wenn man das Ziel kennt, wenn man nach dem Reich Gottes trachtet, nimmt man auch so manches in Kauf, ohne sich vom Weg abbringen zu lassen, ohne in Depression zu verfallen. Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich fasse zusammen. Wir haben vom Sorgenmachen gehört. In Matthäus 6 gibt Jesus uns ganz viele Ratschläge. Er sagt uns, dass wir uns keine Ratschläge machen, keine Sorgen machen sollen. Bezüglich unseres Reichtums, bezüglich unserer Armut, die zu Depressionen führen kann, die uns wiederum lahmlegen, die uns vom Weg abbringen. Durch die Sorgen verlieren wir das Ziel aus den Augen. Wir sind abgelenkt. Wir sehen das Ziel, das Reich Gottes, das Paradies nicht mehr. Und dementsprechend setzen wir uns auch nicht mehr dafür ein. Lasst uns das vornehmen, dass wir unsere Augen auf Gott richten, dass wir nach ihm schauen, dass wir danach trachten, bei ihm zu sein, dass wir uns so auf den Weg machen, den er uns schon längst geebnet hat, den er uns auch führen möchte. Amen.